Das Coronavirus und AIDS. Ein politischer Vergleich. Wer in einem gewissen Alter ist, kann sich vielleicht an die Anfänge der AIDS-Pandemie erinnern. Es gab damals nicht viel an öffentlicher Diskussion zum Thema. Sowohl die Politik als auch die Medien hatten sich stillschweigend darauf geeinigt, nichts zu sagen und erst recht nichts zu tun, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, denn wenn man das getan hätte, hätten sich einige Risikogruppen, die zugleich Minderheiten waren, diskriminiert oder wenigstens schief angesehen fühlen können. Und eben das war das Übel, das man damals um jeden Preis verhindern wollte. Es wurde auch, man erinnere sich mit Erheiterung, argumentiert, dass die Krankheit in jedem Fall unheilbar und tödlich verlaufe. Gerade deshalb sei es unpassend, irgendwelche wirksamen Maßnahmen zu ergreifen. Das wäre unfair, da man den befallenen Menschen nicht helfen könne, sondern nur die noch Gesunden vor einer Ansteckung bewahren. Manchen Menschen, die dann später angesteckt wurden und starben, hätte dies womöglich als gesundheitspolitisches Ziel schon gereicht. Im Übrigen fragt man sich, was die Lepra- und Pestkranken im Lauf der Geschichte gedacht hätten bei dem Diktum, man darf niemanden in seiner Lebensführung einschränken, wenn man ihn auch nicht heilen kann. Vermutlich hätte es da ein gewisses Kopfschütteln in den Lepra-Kolonien und Pestasylen gegeben. Die Weltgesundheitsorganisation meldete, dass weltweit 770.000 Menschen an AIDS im Jahre 2018 gestorben waren. Die Zahl ist vergleichsweise niedrig, weil die Zahl der Neuansteckungen seit etwa 20 Jahren zurückgeht und weil man die Lebenserwartung der AIDS-Kranken durch eine Reihe von allerdings sehr teuren antiviralen Medikamenten verlängern kann. Wer freilich nicht genug Geld hat, um das zu bezahlen, hat natürlich Pech gehabt. In den frühen Jahrzehnten der Pandemie starben weltweit 2 bis 3 Millionen Menschen jährlich. Insgesamt schätzt man, dass 35 Millionen Menschen an AIDS gestorben sind. Und jetzt haben wir die Coronavirus-Pandemie. In einigen Ländern gibt es Ausgangssperren. Hier in Deutschland hat man nur das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht, indem man Schulen, Kitas, Universitäten, öffentliche Einrichtungen, Gasthäuser, Theater, Spielplätze, Sportarenen und geschlossen hat. Es wird aber auch bei uns schon über Ausgangssperren laut nachgedacht, wie sie schon in Italien und Frankreich gelten. Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery ist nach eigenen Angaben kein Freund des Lockdown. Wer so etwas verhängt, muss auch sagen, wann und wie er es wieder aufhebt, sagte er der Rheinischen Post. Da wir ja davon ausgehen müssen, dass uns das Virus noch lange begleiten wird, frage ich mich, so Montgomery, wann wir zur Normalität zurückkehren. Es sei ja nicht möglich, Schulen und Kitas bis Jahresende zu schließen, denn so lange werde es mindestens dauern, bis es einen Impfstoff gebe. Montgomery sieht Italien bei der Frage eines Lockdown nicht als Positivbeispiel, im Gegenteil. Zitat: Die waren ganz schnell an ihren Kapazitätsgrenzen, haben aber die Virusausbreitung innerhalb des Lockdowns überhaupt nicht verlangsamt. Zitat Ende. Ein Lockdown sei eine politische Verzweiflungsmaßnahme, weil man mit Zwangsmaßnahmen meint, weiterzukommen, als man mit der Erzeugung von Vernunft käme. Ach ja, die demokratische Kommunalpolitik in Hannover wurde abgeschafft. Stadtrat und Bezirksräte gibt es nicht mehr. Unser OB, ausgerechnet ein Grüner, regiert jetzt per Dekret. Angesichts dessen, dass die Verfassung mehr oder weniger, eigentlich mehr, in die Tonne getreten wurde, ist es vielleicht nicht gänzlich uninteressant zu schauen, wie das Coronavirus im Vergleich zu uns gewöhnlichen saisonalen Grippe abschneidet. Verständlicherweise beobachtet die WHO den Verlauf der Epidemie sehr genau. In China, wo sie zuerst auftrat, wurde die Sterblichkeitsrate mit zunächst 3,4% geschätzt. Das war alarmierend, weil die Sterblichkeit bei der sogenannten saisonalen Grippe nur 1% beträgt. Ich habe für mich die überraschende Entdeckung gemacht, dass viele Menschen scheinbar gar nicht wissen, dass man an einer ganz normalen Grippe sterben kann. Im Winter 2017-2018 sind 25.000 Menschen in Deutschland an der normalen Grippe gestorben. Allerdings hat die WHO die Sterblichkeitsrate inzwischen auf 0,7 reduziert, Tendenz fallend. Der Grund? Ganz am Anfang kamen nur die besonders schweren Verläufe zum Vorschein. Je mehr Menschen getestet werden, desto mehr Infizierte werden entdeckt, die milder oder aber gar keine Symptome haben. Würde man an die Frage logisch herangehen, so hieße das, dass es nicht mehr, sondern weniger Grund zur Hysterisierung dieser neuen Grippe gibt, als bei der saisonalen Grippe, die übrigens widerspruchslos als eine Art Naturgesetz akzeptiert wird. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen mag man sich vielleicht fragen, weshalb de facto der Ausnahmezustand ausgerufen worden ist. Als Angela Merkel der deutschen Sprache 2005 das Wort Durchregierung schenkte, haben viele darüber resoniert und gerätselt, was damit gemeint sein könnte. Zum Beispiel hat sich auch in der FAZ ein Autor Gedanken darüber gemacht. Er kam zu dem Schluss, das Wort sei ein rhetorisches Projekt und die realpolitische Folgenlosigkeit schien geradezu die Bedingung der Möglichkeit dieser holistischen Rhetorik zu sein. Das soll bedeuten, dass auch der FAZ-Autor das Wort durchregieren im Grunde Gaga fand. 15 Jahre später muss nicht mehr gerätselt werden. Seit 2016 regiert Donald Trump in den USA durch. Niemand braucht sich mehr Sorgen über die Zukunft der Demokratie in den USA zu machen, denn sie hat da keine. Trump, Putin, Assad, Erdogan, Xi, Maduro, Orban, Sebastian Kurz. Die Liste der Autokraten ist lang, die derzeit die Freuden des Durchregierens in vollen Zügen auskosten. An dieser Stelle muss ich etwas über Carl Schmitt und den Ausnahmezustand erzählen. Carl Schmitt war Staatsrechtler. Er war der maßgebliche Rechtsdogmatiker sowohl des Naziregimes als auch der Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland. Wer das als Widerspruch ansieht, mag bedenken, weshalb die außerparlamentarische Opposition und die Studentenbewegung in den 60er Jahren überhaupt entstanden sind. Schmitt war denn auch der geistige Vater der Notstandsgesetze, die damals unter der allerersten großen Koalition verabschiedet wurden. Typischerweise hat man früher unter Juristen den Ausnahmezustand als per se rechtlosen Zustand angesehen, der im günstigsten Fall eine notwendige und hoffentlich vorübergehende Phase der Rechtlosigkeit war. Für Schmitt jedoch war die Verhängung des Ausnahmezustands die souveräne staatliche Handlung schlechthin. Das reguläre kodifizierte Recht, das, was man also mit Verfassung und Gesetzen meint, sei eben ein triviales, minderwertiges Recht. Erst wenn der Führerwille per Dekret durchgesetzt wird, ist das wahre Recht gewährleistet. Schon 1923 hat Schmidt den folgenden Satz geschrieben, Zitat, die Entscheidung ist normativ betrachtet aus dem Nichts geboren. Die rechtliche Kraft der Dezision ist etwas anderes als das Resultat ihrer Begründung. Es wird nicht mit Hilfe einer Norm zugerechnet, sondern umgekehrt. Erst von einem Zurechnungspunkt aus bestimmt sich, was eine Norm und was normative Richtigkeit ist. Zitat Ende. Staatliche Handlungen müssen sich demnach nicht an eine Norm messen lassen. Im Gegenteil, Normen leiten sich aus staatlichen Handlungen ab. Egal aus welchen. Dass Idi Amin seine politischen Gegner zum Abendbrot verspeiste, machte den Kannibalismus in Uganda legal. Irgendwie. Das hört sich für die meisten von uns an wie gequälter, na, ihr wisst schon was. Aber Juristen fahren voll auf sowas ab. Und auch heute noch hat Carl Schmitt 40 Jahre nach seinem Tod eine nicht unbeachtliche Anhängerschaft in der deutschen Juristenzunft. Als der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans-Karl Filbinger, 1978 sagte, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein, dies auf Todesurteile bezogen, die er als Marinerichter in der Nazizeit gefällt hatte, hat er im Prinzip damit die Lehrmeinung von Carl Schmitt wiedergegeben. Aber jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Leben zu retten ist das wichtigste Ziel, sagte Angela Merkel 2016, als es darum ging, das massenhafte Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer zu verhindern. Über Corona sagte sie, lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden, aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Das klingt ein bisschen so, wie wenn das menschliche Leben für Merkel und ihre Regierung das höchste Rechtsgut sei. Wie wir wissen, ist das nicht so. Jahr für Jahr wird der Tod von Tausenden von Menschen auf deutschen Straßen, letztes Jahr waren es genau 3059 Tote, klaglos hingenommen, weil das Recht auf Rasen das höhere Rechtsgut ist. Weiterhin ertrinken geflüchtete Menschen im Mittelmeer, weil die Bundesregierung sie nicht in Deutschland aufnehmen will. 2007 hat das Bundesverfassungsgericht einen Passus aus dem Luftsicherheitsgesetz kassiert, die der Bundesluftwaffe erlaubt hätte, entführte oder auch nur sich verdächtig verhaltende Flugzeuge abzuschießen. Tatsächlich wurde mal in Frankfurt ein Hobbyflieger, der vorübergehend die Orientierung verloren hatte, von einem Abfangjäger fast abgeschossen. Im Winter 2018-2019 sind nach offiziellen Angaben, im Wesentlichen gespeist aus Medienberichten, 12 Obdachlose in Deutschland erfroren. Das Statistische Bundesamt geht hier von einer hohen Dunkelziffer aus. Verständlicherweise. Trotzdem hat unser Land nicht die Absicht, die Not dieser Menschen zu lindern, damit sie wenigstens nicht erfrieren oder verhungern. Das Recht von Geisteskranken und oder vorbestraften Rechtsextremisten, Maschinengewehre zu besitzen, steht deutlich über dem Lebensrecht derer, die sie damit abknallen wollen. Alkohol, Tabak, fettiges Essen, Zucker, Salz, nichts von alledem ist in Deutschland auch nur ansatzweise verboten. Alle sind absolute Killer. Ich könnte noch viele Seiten mit Fällen füllen, in denen die Rettung oder der Erhalt von Leben eben nicht die höchste Priorität und oft nicht einmal eine besonders wichtige, nachrangige Priorität der Bundesregierung ist. Und genau diese Tatsache sollten wir heranziehen, um die tatsächliche Agenda der Bundesregierung in der Corona-Krise zu eruieren.